Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 606, dem letzten Info im Jahr 2024. Das haben wir zum Anlass genommen, unsere KorrespondentInnen zu fragen, welche für sie die prägendsten Ereignisse mit Bezug zu Lateinamerika im letzten Jahr waren. Markus Plate hat ihre Antworten für euch zusammengestellt. Niklas Franzen nimmt euch mit nach Brasilien, genauer gesagt in den Bundesstaat Mato Grosso do Sul. Denn dort breitet sich die Zellstoffindustrie, welche unseren durch den Onlinehandel angeheizten Papierhunger bedient, immer weiter aus. Doch welche Auswirkungen hat das auf die Menschen, die dort leben? Dieser Frage ist Niklas bei seiner Recherche vor Ort nachgegangen. Welche Dinge importieren wir aus Lateinamerika? Neben Zellstoff sind das so einige. Welche es sind, dem gingen wir auf einem Vorbereitungsseminar für Freiwillige, die nach Lateinamerika gehen, nach. Antje Fied hat sich mit den TeilnehmerInnen auf der Burg Ludwigstein, einer abgeschiedenen Jugendherberge in Nordhessen, umgeschaut. Und sie wurden schnell fündig. Zum Schluss noch ein Interview, das Miriam und ich auf der Antikop in Azompa mit Benjamin Camacho geführt haben. Benjamin ist Mitte des Jahres zu einer spannenden Reise aufgebrochen, aber hört selber, was er zu berichten hat. Eine interessante halbe Stunde wünscht euch Knut im Namen der Undistas.
»2024 neigt sich dem Ende entgegen. Ein Jahr, in dem auch in Lateinamerika viel Spannendes, Krasses, Schlimmes und Schönes passiert ist. Wir haben einen kleinen Aufruf gestartet an unsere Ondistas und AutorInnen, dass sie uns mal erzählen, was sie an diesem Jahr hervorheben würden. Nicht alle haben geantwortet, einige sind auf Reisen, stecken im Weihnachtsstress oder müssen noch Projekte abschließen. Aber einen kleinen Jahresrückblick haben wir und mit mir, Markus Plate, beginnen wir diesen Mal.« Meine bewegende Erfahrung in diesem Jahr, in 2024, war mein Besuch in Guatemala im Mai. Ich bin hingefahren, um zu gucken, was der neue Präsident Bernardo Arevalo macht, der ja als Antikorruptionskandidat angetreten ist und gewonnen hat, überraschend, und wie er es schafft, Guatemala, oder wie er schaffen will, Guatemala von diesem ominösen Pakt der Korrupten zu befreien. Dazu war ich mit meinem Freund Lilo in Alta Verapaz in der Nähe von Cobán. Und wir haben da verschiedene Projekte und Leute besucht. Das ist eine sehr indigen geprägte Gegend. Und das gesamte indigene Guatemala war nach der Militärdiktatur, vor allem nach dem Völkermord in den 80er Jahren, schwerst traumatisiert. Ich kann mich noch erinnern, beim ersten Mal, als ich in Guatemala war, das war 1998, habe ich so viele indigene Menschen gesehen, die den Kopf gesenkt haben, die leise gesprochen haben. Ganz viele haben Familienangehörige verloren. Schwerste traumatische Erfahrungen gemacht. Viele Dörfer sind von den Militärs abgebrannt worden. Und jetzt, 2024, habe ich eine junge indigene Generation gesehen, die viel selbstbewusster ist, viel fröhlicher ist, auch tatsächlich ein bisschen mehr Teilhabe hat am Leben in Guatemala. Ich glaube, auch wenn Guatemala, Stichwort Pakt der Korrupten, immer noch sehr, sehr große Probleme hat, der Rassismus, die soziale Ausgrenzung, der Machismus nach wie vor ein Riesenproblem darstellen, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung und sind Momente gewesen, die mich positiv stimmen, was mich sehr gefreut hat. Als nächstes Nils Brock über Schönes, Herausforderndes und Persönliches zu Lateinamerika in 2024.
Also rückblickend, Good News im Jahr 2024 in Lateinamerika, was fällt mir da ein? Leider nicht so viel, vielleicht so im Hinblick auf Mexiko, dass eine Frau Präsidentin geworden ist und sie ist nicht aus einer stramm rechten Partei, sondern eher linkes Zentrum. Das klingt auf alle Fälle hoffnungsvoll, auch so als Gegengewicht zu Donald Trump, auch wenn es natürlich an der Seite des großen Nachbarn nicht einfach wird. Also es bleibt spannend. Was ist die herausfordernde Nachricht, um es positiv zu sagen, 2024 in Lateinamerika? Ja, da habe ich mit Sorge oft nach Brasilien geschaut, wie da der Wald gebrannt hat und Es sind tatsächlich unglaubliche fast 30 Millionen Hektar Wald abgebrannt, vor allem im Amazonas in diesem Jahr. Das ist nochmal 90% mehr als im letzten Jahr. Also alles Zahlen, die wirklich sehr, sehr schwer zu verdauen sind. Und ja, das macht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig und ratlos. Und hoffen wir, dass es da eine positive Wende gibt im kommenden Jahr. Und ein persönlicher Moment, der mich mit Lateinamerika verbunden hat dieses Jahr, fallen mir zwei ein. Eine gute Freundin von mir hat ein Kind bekommen. Hallo Lucia. Willkommen auf dieser tollen Erde. Und ich bin zum ersten Mal wieder in dem Strand, an dem Land gewesen, in dem ich 2003 zum ersten Mal lateinamerikanischen Boden betreten habe, in Fortaleza in Brasilien. Und das war sehr schön, auch da zurückzugucken und zu sehen, was sich verändert hat und was nicht. Das Meer ist zumindest immer noch da.
Mirjana Jandek schaut auf XX in Brasilien, auf digitale Souveränität und unabhängige Medien, die keine Trollarmeen haben, sondern nur treue Real-Life-SupporterInnen.
Hi, hier ist Mirjana. Ich bin Redakteurin bei der ILA, der Zeitschrift der Informationsstelle Lateinamerika, und Autorin hier bei Onda. Und eine meiner Highlight-Nachrichten 2024 kam aus Brasilien. Da ließ nämlich Richter Alexandre de Moraes kurzzeitig Elon Musks antisoziales Netzwerk X sperren. Und dieser Kurznachrichtendienst, der früher Twitter hieß, der durfte erst wieder online gehen, nachdem er eine Strafe von knapp 5 Millionen US-Dollar gezahlt hatte, endlich eine rechtliche Vertretung in dem Land ernannt hatte und einige Konten sperren ließ, die Falschinformationen verbreitet hatten. Jetzt kann man sagen, das ist ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren gewesen für einen relativ kleinen Outcome. Aber trotzdem ist das eine gute Nachricht, weil es uns zeigt, Gesellschaften sind der krassen Marktmacht von so reaktionären Milliardären wie Musk nicht einfach hilflos ausgeliefert. Und wir können was erreichen, wenn wir uns organisieren. Viele, viele AktivistInnen und WissenschaftlerInnen haben in dem Zug einen offenen Brief unterschrieben für mehr digitale Kontrolle und Souveränität. Und das ist auch für uns als Lateinamerika-Medien wichtig. Denn wir machen keine Troll-News, die hunderttausende Klicks auf diesen Plattformen generieren. Wir machen aufwendige Recherchen und wir arbeiten mit ganz vielen sozialen Bewegungen und auch WissenschaftlerInnen in Lateinamerika zusammen. Wir haben riesige Netzwerke und wir connecten, und zwar nicht nur virtuell, sondern auch im realen Leben. Und ja, das kostet Zeit, das kostet manchmal Nerven. Und es kostet auch viel Geld. Und dafür brauchen wir auch im kommenden Jahr euren Support. Am besten geht das durch Dauerspenden. Für Onda, für die Lateinamerika-Nachrichten, für die ILA. Am besten für alle, wenn ihr es habt. Aber everything helps. Und ja, damit einen guten Jahreswechsel für euch alle.
Darius Osami teilt uns keinen allzu optimistischen Blick auf die Zukunft.
Was ist mir vom Jahr 2024 in Lateinamerika in Erinnerung geblieben? Neben der Klimakrise hat mich am meisten beschäftigt, wie und wie schnell die rechte argentinische Regierung unter Javier Milei den argentinischen Staat neoliberal, menschenfeindlich und rechtskonservativ umbaut. Und dass die Regierung trotzdem scheinbar eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat. Schlimmer noch. Das rechte Projekt in Argentinien wird von der globalen Rechten mit Interesse beobachtet und es findet Nachahmer, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. So forderte ein gewisser Christian Lindner, man müsse mehr Milei und Musk wagen. Stichwort Elon Musk. Auch das ist neu, dass superreiche Multimilliardäre mit ihrem vielen Geld rechte Politik kaufen und sogar selber machen. Damit fahren sie diesen Planeten nur noch schneller an die Wand. Die Wahlsiege der rechten Regierungen in Argentinien und den USA machen die Welt also nicht besser, während in Venezuela nach dem mutmaßlichen Wahlbetrug alles beim Alten bleibt. Positiv immerhin waren die Wahlsiege von Mitte-Links-Bündnissen in Ländern wie Guatemala, Uruguay und Mexiko, wobei die Lage in Mexiko schwierig bleibt. Im südmexikanischen Chiapas toben kriegsähnliche Auseinandersetzungen, unter denen wie immer die Zivilbevölkerung leidet. Von den mordenden Banden in Haiti rede ich gar nicht erst. Und dann sind da noch die Dürre, die verheerenden Waldbrände und die fortschreitende Zerstörung des Amazonasgebietes, der Lunge der Erde. Leider kann ich da nicht besonders optimistisch auf das Jahr 2025 blicken.
Auch für Antje Fied sind Rechte und Kriegswirtschaft die dominierenden Themen. Es hat aber auch schöne Momente gegeben.
Also im schnellen Rückblick fällt mir leider auch als erstes ein Jahr, in dem die globale Rechte stärker geworden ist denn je. Klimakrise und Krieg fällt mir ein und die Militarisierung von Gesellschaft in Deutschland sowie eine Kriegsrhetorik finde ich wirklich beachtlich. Ebenso den Demokratieabbau. Scheinbar braucht es gar keine parlamentarische Mehrheit mehr, um horrende Summen an Waffenexporten zu beschließen. Mir fällt ein, die Umsetzung von Berliner Haushaltskürzungen führen Politiker einfach im Alleingang durch. Und auf der Straße, obwohl die Demo super stark war, muss leider immer noch, wie in den 70er Jahren, für ein Menschenrecht auf Abtreibung gekämpft werden. Ja, der Mietenwahnsinn. Während sich einige bereichern, steigt der Mietenwahnsinn weiter. Und in einem reichen Land wie Deutschland leben Menschen auf der Straße und in Armut. Und was war positiv? Naja, ich war im November in Uruguay und das linke Bündnis Frente Amplio hat die Stichwahlen gewonnen und es waren Tausende von Menschen auf der Straße und haben gefeiert. Es war ein schönes Moment. Und die Stimmung von meinen argentinischen Freundinnen, denn was ich da gerade wahrnehme, ist eher so ein Gefühl von jetzt erst recht, wir holen uns die Straße zurück. Und ein bisschen mehr davon wünsche ich mir für 2025 auch auf den Berliner Straßen. Und natürlich ein Highlight 2024 war das Radiocamp am Bodensee. Liebe Radioschaffende, ihr wart einfach fantastisch.
Knut Hildebrandt, der euch durch dieses Info begleitet, war vor kurzem auf der Antikop in Oaxaca. Sein bewegender Moment des Jahres 2024.
Was hat mich am meisten dieses Jahr in Mexiko bewegt? Diese Frage lässt sich leicht beantworten. Die Antikop 2024. Wir hatten nämlich das Glück, dass dieses internationale Treffen von VertreterInnen indigener Gemeinschaften nur wenige Kilometer von unserem Haus in Oaxaca stattfand. Kleines Problem, wir haben erst wenige Tage zuvor davon erfahren und meine Flüge waren schon lange vorher gebucht. Und zwar so, dass ich die ersten zwei Tage verpasste. Also hatte ich nach anderthalb Tagen Reise von Berlin nach Oaxaca gerade mal Zeit für einen Kaffee. Dann starteten Miriam und ich zum ersten Panel über Klima- und Wasserkrise an der Uni. Was folgte, waren vier intensive Tage mit vielen interessanten Gesprächen über die Auswirkungen von Neokolonialismus und Extraktivismus und die Alternativen, welche die Indigenen dem globalen Kapitalismus entgegenzusetzen haben. Falls ihr mehr erfahren möchtet, hört ins vorletzte unter Info hinein oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Dort findet ihr einen Videobeitrag über die Antikop 2024.
Onda wünscht euch allen einen schönen Jahresausklang und alles Gute für 2025. Kämpft trotz allem weiter dafür, dass das nächste Jahr ein besseres wird als das, was gerade zu Ende geht.
Papier ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Der Verbrauch steigt, besonders durch den boomenden Onlinehandel. Doch selten stellt sich die Frage, wo das Papier eigentlich herkommt. Immer größere Mengen des zur Papierherstellung verwendeten Zellstoffs stammen aus Brasilien. Besonders im Bundesstaat Mato Grosso do Sul breitet sich die Zellstoffindustrie immer weiter aus. Doch welche Auswirkungen hat das auf die Menschen vor Ort?
Antonio Gilberto Lima nimmt die Hand von der Gangschaltung. Er zeigt aus dem Fenster des klapprigen Chevrolet.
Hier verläuft die Grenze. Hier beginnen die Eukalyptusplantagen.
Wie eine Schutzmauer erstrecken sich Bäume zu beiden Seiten. Dahinter beginnt das Land multinationaler Konzerne, die dort riesige Eukalyptusplantagen angelegt haben. Aus den Bäumen wird Zellstoff gewonnen. Dieses wird an Papierfirmen in die ganze Welt exportiert. Brasilien ist inzwischen auch für Deutschland der wichtigste Zellstofflieferant. Auf Anfrage erklärte das Statistische Bundesamt, dass Deutschland allein im Jahr 2023 Zellstoff im Wert von 583 Millionen Euro aus Brasilien importierte.
Die Situation ist kompliziert. Es gibt kaum noch Schatten. So erwärmt sich der Boden.
Lima ist 63 Jahre. Ein hagerer Mann mit sonnengegerbter Haut. Mit im Auto sitzt seine Frau. Anna Claudia Gregorio Braguin, 51 Jahre alt. Gemeinsam bewirtschaften sie einen kleinen Hof in Mato Grosso do Sul, im Südwesten Brasiliens. Die Fahrt geht weiter. Wir halten an einer Brücke. Wir steigen aus dem Auto aus. Braguin lehnt sich über das Geländer der Brücke und zeigt nach unten.
Dieser Fluss war sehr breit. Früher haben wir hier gebadet. Das Wasser, das wir zum Trinken und für unser Essen genutzt haben, kam hierher.
Unten schlängelt sich nur noch ein schmaler Rinnsal dahin. Kaum noch als Bach erkennbar.
Schau dir jetzt die Situation an. Es gibt kaum noch Wasser. Das ist wirklich traurig.
In letzter Zeit hat es in der Region kaum geregnet. Die Böden sind steinhart, Ernten verendeten. Für Braguin steht fest, die Plantagen sind daran schuld.
A nova Suzano nasceu para o mundo.
Brasilien ist der zweitgrößte Eukalyptusproduzent der Welt. Ein Großteil der Ernte wird zu Zellstoff verarbeitet, der vor allem in der Papierproduktion zum Einsatz kommt. Der größte Zellstoffkonzern der Welt kommt aus Brasilien. Er heißt Suzano, sitzt in São Paulo und wird von einer der reichsten Familien Brasiliens kontrolliert, den Pfeffers. Bisher genießt die Papierindustrie ein positives Image. Industrielle Baumplantagen werden vielerorts als nachhaltig und umweltfreundlich angepriesen. Suzano betont, auf Zertifizierungssysteme zu setzen, die nachhaltige Forstwirtschaften kennzeichnen. Die Firma gewann sogar Nachhaltigkeitspreise. In kaum einer Region ist der Vormarsch der Industrie so deutlich zu beobachten, hier rund um Três Lagoas, der Heimat von Lima und Braguin. Die Stadt liegt im Bundesstaat Mato Grosso do Sul, im sogenannten Cerrado. Três Lagoas, einst eine verschlafene Kleinstadt, bezeichnet sich mittlerweile selbst als Welthauptstadt des Zellstoffs. In Country-Liedern wird der grüne Goldrausch besungen. Fast alle BewohnerInnen äußern sich positiv über die Zellstoffindustrie. Sie habe Arbeitsplätze geschaffen, die Industrie verbessert und die lokale Wirtschaft angekurbelt. In Três Lagoas gibt es nur wenige Menschen, die öffentlich Kritik äußern. Eine davon ist Marine Dubus Raoul, gebürtige Franzosin, Geografieprofessorin an der Bundesuniversität von Mato Grosso do Sul. Oft ist sie in der Region unterwegs, um Interviews mit Betroffenen zu führen. Zusammen mit drei Studierenden fahren wir an diesem Vormittag mit dem Auto aus der Stadt heraus. Nach nur wenigen Minuten geht es durch Baumschluchten.
In der Zeit der Klimakrise könnte man meinen, dass neu gepflanzte Bäume etwas Positives sind. Doch diese Art von Plantagen haben schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Umwelt.
Eukalyptus, ursprünglich nicht in Brasilien beheimatet, wächst zwar schnell, benötigt jedoch enorme Wassermengen. Dies erhöht auch die Waldbrandgefahr. In der ehemals wasserreichen Savannenlandschaft nehmen die Brände zu.
Die Unternehmen behaupten, dass ihre Plantagen keine Auswirkungen auf den Wasserverbrauch haben. Aber viele ländliche Gemeinschaften berichten, dass die Flüsse austrocknen. Ganz in der Nähe gibt es sogar einen Wasserfall, der jetzt trocken ist.
Auf Nachfrage erklärte Suzano, das Wassermanagement werde von einem spezialisierten Team sorgfältig überwacht. Das Unternehmen verpflichte sich, die Wasserverfügbarkeit in kritischen Gebieten zu verbessern. Der Wasserverbrauch soll bis 2030 um 15% pro Tonne Zellstoff gesenkt werden. Zudem teilte der Konzern mit, erhebliche finanzielle Mittel und technische Expertise in die Brandbekämpfung investiert zu haben. Lima und Braguin leben am Rand der Bundesstraße. Ein Haus, 13 Hektar, 9 Kühe. Lima erinnert sich noch gut daran, wie die ersten Zellstofffirmen in die Region kamen. Er selbst arbeitete einst bei einem Vorläufer von Suzano.
Sie haben alles zerstört. Die Farmen machen Profit und die Natur verschwindet.
Lima geht in den Garten. Dort pflanzen sie Gemüse an. Zwischen den Beeten stehen Obstbäume. Hühner gackern in einem Holzstall. Es ist eine kleine Oase mitten im Meer aus Eukalyptus.
Das hier ist Honig. Hast du schon mal diesen medizinischen Honig gesehen, den man in der Apotheke kauft? Ratai-Honig. Doch heute sind die Bienen fast ausgestorben.
Es werde immer schwieriger, hier etwas anzupflanzen, meint Lima. Seine drei Söhne sind längst in die Stadt gezogen. Eigentlich möchten er und seine Frau hier bleiben. Auf ihrem Land. Doch wie lange das noch möglich ist, wissen sie nicht. Denn die Eukalyptusplantagen breiten sich immer weiter aus.
Wenn sich die Plantagen weiter ausbreiten, wird nichts überleben. Es werden keine Früchte wachsen, der Boden und die Flüsse werden austrocknen. Die Region wird sich in eine Wüste verwandeln, in eine grüne Wüste.
Mit welchen Dingen hatten wir heute schon Kontakt, die aus Lateinamerika kommen? Dieser Frage gingen wir gemeinsam nach während eines Vorbereitungsseminars für unseren Freiwilligendienst in Lateinamerika. Selbst hier auf Burg Ludwigstein, einer abgeschiedenen Jugendherberge in Nordhessen, wurden wir schnell fündig.
Kaffee wird auch sehr viel exportiert.
Mhm. Kakao. Ja, man könnte sagen, Kleidung, weil der Produktionsprozess Erdöl involviert ist.
Palme. Ja, Gold und Silber in den Anden. Achso,
okay, Kokosöl oder
so.
Wir haben Banane, habe ich nämlich heute Morgen auch gesehen, beim Frühstück. Auch Ecuador, ganz großes Thema. Beim Thema Lohndumping, wer verdient eigentlich zum Beispiel auch an der Bananenproduktion in Ecuador?
Also hier steht auf jeden Fall, dass Ecuador seit den 1950er Jahren der größte Bananenexporteur ist.
Ein Blick in unsere Handys lässt erahnen, an Informationen mangelt es nicht. Viel eher finden wir täglich eine ganze Flut an Informationen, die unser Gehirn erst einmal verarbeiten muss. Aber wie finden wir die richtigen Fragen? Und wie stelle ich eine wirklich gute Frage?
Und unsere Leitfrage ist Greenwashing. Ist die Avocado wirklich so grün, wie wir denken?
Oder erstmal so fragen, ja. Wie gut glaubst du, ist oder, die Lithium oder so?
Genau, oder wie viel Wasser das verbraucht, können wir auch fragen.
Hallo, wir sind Frieda
und Theo
und wir sind gerade live vor Ort auf der Jugendboot Ludwigstein, eine süße Burg mitten in Hessen. Wir haben gerade ein paar Fragen rund um das Thema Lithium vorbereitet.
Jetzt schauen wir mal, wen wir so finden. Hallo, kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich bin Finn, ich mache einen Freiwilligendienst.
Hast du schon mal was von Lithium gehört?
Der Begriff ist mir bekannt, aber ich weiß nicht, wofür es verwendet wird.
Hallo, willst du dich kurz vorstellen?
Ja, hi, ich bin Katha und ich gehe nach Indien.
Hast du vielleicht schon mal was von Lithium gehört?
Ja, habe ich tatsächlich, weil das ist ja zum Beispiel in E-Autos drin, also in den Batterien, genau. Und ich habe da irgendwie mich schon mal ein bisschen drüber informiert, ja.
Hast du vielleicht einen Plan, was so negative und was positive Auswirkungen sein könnten von dem Verbrauch von Lithium?
Also es wird halt abgebaut in so Minen, im globalen Süden, glaube ich, vor allem. Und teilweise auch eben unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen und auch von Kindern und ohne Schutzkleidung.
Eine Reportage besteht vor allem aus einem Bericht nahe am Ort des Geschehens. Wir sind sehr gespannt, was ihr von den Orten berichtet, wo ihr hingeht, und darauf, die Leute zu hören, mit denen ihr sprecht.
Wie ihr ja schon wisst, waren Mirjam und ich Anfang November auf der Antikop in Azompa. Dort lernten wir Benjamin Camacho kennen. Zusammen mit seiner Partnerin und ihren beiden Kindern reist Benjamin seit Juni durch Mexiko, um soziale Organisationen zu besuchen. Während der Rest der Familie schon weiter nach Guatemala gereist ist, nahm Benjamin als Vertreter des alternativen peruanischen Nachrichtenmagazins Lucha Indígena an der Anticop 2024 teil. Hallo Benjamin, was hat dich nach Atzompa auf die Antikop geführt?
Bueno, este encuentro estaba en mi camino. Estamos viajando desde hace cuatro meses y medio, más o menos, alrededor de México.
Das Treffen lag auf dem Weg. Wir reisen seit mehr als vier Monaten durch Mexiko. Hier haben wir eine Reise begonnen, die im Juli, August 2025 zu Hause in den südlichen Anden von Peru enden soll. Wir besuchen auf dem Weg Basisorganisationen, um uns über die Verteidigung des Territoriums und des Wassers, aber auch von Menschenrechten, wie dem Recht auf Wohnen, auszutauschen.
Welche Orte habt ihr bisher besucht? Über welche Kämpfe euch ausgetauscht?
Hemos estado en el Salto Guadalajara con la organización Un Salto de Vida que durante 20 años.
Wir waren in El Salto in Guadalajara bei der Organisation Un Salto de Vida, die seit 20 Jahren für die Rettung des Rio Santiago kämpft, der durch Industrieabfälle zerstört wird. Wir waren in Cherán, das sich erfolgreich gegen das organisierte Verbrechen behauptet und seine Autonomie zurückgewonnen hat. Und wir haben an Aktionen der Studenten aus Ayotzinapa teilgenommen.
Con los estudiantes de las normales rurales. ¿Qué más? Hemos estado en el istmo de.
Was noch? Wir waren im Isthmus von Tehuantepec, um uns über den Corredor Interoceánico und den Tren Maya zu informieren. Aber auch die Umweltzerstörung, die mit der Ansiedlung von Industrie wie Erdölraffinerien einhergeht. Wir haben Compañeras und Compañeros getroffen, die Herausragendes für den Kampf der indigenen Gemeinschaften Lateinamerikas geleistet haben.
Was ist das Ziel eurer Reise?
Es gibt zwei Ziele. Das erste ist, die Organisationen kennenzulernen, die wir nur aus der Ferne kennen, und ihnen von uns zu erzählen. Wir werden die Erfahrungen ihres Kampfes von einer Gemeinschaft zur nächsten weitertragen. Und weil unsere Reise uns zurück nach Peru führt, hoffen wir, so auch etwas zu unserem Kampf beitragen zu können.
Sea una contribución a las luchas de nuestro propio territorio, ¿no?
Und das zweite Ziel, wir reisen als Familie. Ich reise mit meiner Partnerin, mit der ich auch zusammen arbeite, und unseren zwei Kindern. Wir denken, unsere Kinder werden so aus erster Hand von den Problemen wie Umweltzerstörung oder den Angriffen durch Konzerne, Paramilitärs und organisiertem Verbrechen erfahren und verstehen, wie die indigenen Gemeinschaften für ihre Würde kämpfen und sich den brutalen Angriffen des Kapitalismus entgegenstellen.
Wie war eure Reise bisher? Wie ist es euch ergangen?
Iniciamos el 23 de junio y pensamos estar solamente dos meses en México, pero realmente el pueblo, las comunidades son de una apertura, una amabilidad, una solidaridad que no se puede encontrar en otro lado. Entonces,
wir sind am 23. Juni gestartet und wollten zwei Monate in Mexiko bleiben. Aber die Leute, die Kommunen sind so offen, so solidarisch, wie man sie kaum woanders findet. Und deshalb sind wir schon gut vier Monate hier. Wir reisen hier mit Bussen, aber auch oft mit den Compañeras der Organisation, denn Bustickets sind hier richtig teuer. Aber es wird schwieriger, auch wegen des organisierten Verbrechens. Es gibt Gegenden, die wir wohl in zwei, drei Monaten nicht mehr besuchen können.
Wie geht es weiter mit eurer Reise? Wen wollt ihr noch auf eurem Weg besuchen?
Visitamos pueblos organizados.
Wir wollen selbstverwaltete, autonome Gemeinschaften besuchen, die sich organisieren, um zu kämpfen, sei es für ihr Territorium oder ihre ökonomische Selbstbestimmung. Von hier wird unsere Reise über Guatemala, Honduras, Panama nach Kolumbien führen und von dort über Ecuador nach Peru. Und wie ich bereits gesagt habe, das alles ist nur mit Hilfe der besuchten Organisationen möglich. Sie unterstützen uns, geben uns einen Ort zum Schlafen und ermöglichen uns all diese wertvollen Erfahrungen.
Un lugar donde dormir, nos aperturan las experiencias que podemos tener en los territorios, ¿no? Y es invaluable, ¿no? El viaje es sostenido por todas las organizaciones a las que visitamos.
Das war's für heute. Weitere Beiträge von Radio Onda, Radio Matraca und Punal findet ihr auf unserer Webseite www.npla.de. Nun bleibt mir nur noch einen guten Rutsch zu wünschen. Bis zum nächsten Jahr verabschiedet sich Knut im Namen der Ondistas.